Vielen Dank, dass ihr uns so hineingenommen habt in die Anbetung Gottes. Und das ist auch sehr wichtig, dass wir uns das immer wieder so vor Augen führen, was wir alles an Jesus Christus haben, was er uns bedeutet, wie gut er unserem Leben tut, was wir alles von ihm empfangen können. Denn im Alltag, da geht es euch vielleicht so genauso wie mir, im Alltag sind diese Sätze doch sehr umstritten und sehr umkämpft. Und da stellt sich immer wieder die Frage, ist es wirklich so, dass ich all mein Lebensglück von Jesus bekomme, dass er mich festhält an seiner guten Hand? Und manches Mal kommen tatsächlich solche Bedenken, ob Jesus nicht so ganz in meinem Alltag was Besseres zu tun hätte, als ausgerechnet auf mich zu hören. Also ausgerechnet meine Anliegen, sich jetzt anzuhören, mit mir persönlich Zeit zu verbringen, gibt es nicht noch viel, viel wichtigere Themen auf dieser Welt, die für Jesus ein Anliegen sein sollten und auch ein Anliegen sind. Allein schon, wenn wir mal die Meldungen in dieser Woche nehmen, Nahostfriedenskonferenz, das ist doch das Thema, wo Jesus so richtig was zu tun hat, um diesen Beteiligten hier mal an einem Tisch zu sagen, wie er sich das vorstellt. Oder Flutkatastrophe Pakistan. Das ist doch das Thema, wo es um Tausende von Menschenleben geht, wo Jesus herausgefordert ist, zu bucken, dass viele noch überleben können. Und ich habe in meiner stillen Zeit das Anliegen, dass das Wetter schön bleibt, dass wir heute Nachmittag wunderbar grillen können, dass uns das Steak nicht verregnet und dass unsere Jugendgruppe bei gutem Wetter wieder nach Hause kommt. Weiß ich eigentlich, was ich bete? Was bilde ich mir denn eigentlich ein auf meine Gebetsanliegen? Ich soll mich doch mal bitte nicht so anstellen, kommt dann so ein Gedanke. Was bin ich denn auch so blöd? Ich kann doch selber mich darum kümmern. Gut, ums Wetter weniger jetzt, aber das ist eigentlich das Top-Thema, oder, unserer Zeit? Kennt ihr solche Gedanken auch? Wer bin ich denn eigentlich, dass Jesus meine Anliegen jetzt so für sich zu nehmen sollte? Habe ich es verdient oder nicht verdient? Und ihr kennt wahrscheinlich alle, dass sich diese Gedanken auf die Beziehung zu Jesus ganz schön lähmend auswirken. Irgendwas blockiert auf einmal. Und dieses grenzenlose Vertrauen, was eben in der Lobpreiszeit ja so durchgedrungen war, ist auf einmal nicht mehr so vorhanden. Ganz anders wäre es doch, wenn wir morgens bereits aufwachen könnten mit dem Gedanken, oh, Jesus sitzt neben mir bereits am Bett. Er erwartet mich bereits und er kann es kaum erwarten, mit mir den Tag zu erleben. Er streicht mir so das verwuschelte Haar aus dem Gesicht. Na gut, okay. Also ungefähr halt, ja. Und er sagt mir so am Bett, ich habe bereits das Kaffeewasser aufgesetzt in wenigen Minuten und wir gehen gemeinsam durch diesen Tag. Herzlich willkommen, schön, dass du wach bist. Ganz anders auf einmal, oder? So eine Beziehung, die mit solchen Gedanken gleich beginnt, mit dieser Vorstellung. Aber woher weiß ich das eigentlich, dass Jesus mich so an den Tag begrüßt? Dass er für meine Anliegen Zeit hat? Und dass es für ihn eben nun nichts Wichtigeres gibt, als mit mir gemeinsam den Tag zu erleben. Woher weiß ich das? Wie kann ich sicher sein, dass Jesus so persönlich mit mir umgehen möchte, persönlich mein Leben gestalten möchte? Ich glaube, dass uns der Text, den wir heute betrachten werden, da ein paar Antworten geben kann. Ich möchte es euch erstmal vorlesen. Johannes Kapitel 9, die Verse 1 bis 7. Beim nächsten Mal geht es dann um die Fortsetzung. Deswegen heute nur mal aus diesem Ereignis die 7 Verse, Johannes 9, 1 bis 7. Ich möchte sie zitieren, wie sie in der neuen Genfer Übersetzung wiedergegeben werden. Ihr könnt es mitlesen auf den Infoblättern oder hier vorne auf der Leinwand. Auf den Blättern ist auch in englischer Sprache abgedruckt, wenn das für euch vielleicht leichter wäre. Folgendes hat Johannes hier aufgeschrieben. Unterwegs sah Jesus einen Mann, der von Geburt an blind war. Rabbi, fragten die Jünger, wie kommt es, dass dieser Mann blind geboren wurde? Wer hat gesündigt? Er selbst oder seine Eltern? Es ist weder seine Schuld noch die seiner Eltern, erwiderte Jesus. An ihm soll sichtbar werden, was Gott zu tun vermag. Wir müssen den Auftrag dessen, der mich gesandt hat, ausführen, solange es Tag ist. Die Nacht kommt, in der niemand mehr etwas tun kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Nachdem Jesus seinen Jüngern diese Antwort gegeben hatte, spuckte er auf den Boden und machte aus Erde und Speichel einen Brei, den er den Blinden auf die Augen strich. Dann befahl er ihm: Geh zum Teich Schiloach oder Siloah und wasch dir das Gesicht. Schiloach bedeutet Gesandter. Der Mann ging dorthin und wusch sich das Gesicht. Als er von dort wegging, konnte er sehen. Soweit unser Bibeltext. Wenn wir davon ausgehen, dass Johannes die Ereignisse im 8. und im 9. Kapitel seines Evangeliums in chronologischer Reihenfolge aufgezeichnet hat, da bekommt diese Begegnung, die wir eben betrachtet haben, gelesen haben, einen ganz, ganz tiefen Hintergrund. Denn unmittelbar zuvor, nämlich im 8. Kapitel, beschreibt Johannes, wie dieser schon lang schwelende Konflikt zwischen Jesus und den führenden Juden völlig eskaliert ist. Zunächst einmal kommt die Situation, dass einige führende Juden eine in flagranti ertappte Ehebrecherin vor Jesus gebracht wird, mit der Frage: Nun bitte, jetzt steinige sie mal. Das Gesetz schreibt uns vor, Ehebruch, Todesstrafe. Und Jesus, er spielt nicht mit. Er spricht diese Frau frei. Erste Konfrontation. Die nächste ist dann, dass es eine Diskussion gibt, wer denn eigentlich nun Jesus sei. Und im Verlauf dieser Diskussion bezeichnet er sich als Licht dieser Welt. Aber schon der Hammer, oder? Wenn jemand kommt und sagt, ich bin das Licht. Und dann geht's weiter und sagt: Liebe Leute, liebe jüdischen Mitbürger, ich bin wichtiger als Abraham, als Stammvater Abraham. Hä? Wir kommen alle von dem und du bist uns wichtiger sein. Und noch was möchte ich euch sagen, ich bin der Sohn des Vaters im Himmel. Ich bin Gottes Sohn und ich habe als solcher exklusive Insider-Informationen und sag euch ins Gesicht, ihr habt von Gott keine Ahnung. Ihr kennt Gott überhaupt nicht. Nettes Gespräch, oder? Das war zu viel jetzt. Also sie haben manches weggesteckt, diese jüdischen Theologen, aber das war ihnen wirklich zu viel und sie ist alle Sicherung durchgebrannt. Das ist völlig eskaliert. Sie nehmen nun einige Steine, die auf der Baustelle, auf dem Tempelplatz gerade so rumgelegen sind und haben den festen Entschluss gefasst, Jesus muss sterben dafür. Also das können wir überhaupt nicht durchgehen lassen. Solche Gotteslästerung muss mit dem Tod bestraft werden. Und Jesus verschwindet einfach in der Menge und verlässt dann unbemerkt das Tempelgelände. Und genau jetzt in dieser Situation trifft er auf unseren Mann, der von Geburt an blind ist und in der unmittelbaren Nähe des Tempels die Besucher der Gottesdienste um Almosen bettelt. Könnt ihr die Dramatik dieser Situation für Jesus mal ein bisschen nachempfinden? Eben noch einem Attentat entgangen, mit heiler Haut gerade noch mal davongekommen von diesem Anschlag. Er geht runter und jetzt sieht er diesen Blinden, bleibt stehen und nimmt sich für diesen Kranken alle Zeit der Welt, als ob es überhaupt kein wichtigeres Thema gäbe für ihn. Johannes stellt in diese Dramatik hinein ganz einfach und lapidar fest: Unterwegs sah Jesus einen Mann, der von Geburt an blind war. Dieser Blinde wurde an diesem Tag schon von vielen Menschen gesehen. Auch seine Freunde, Jesus' Freunde haben diesen Blinden gesehen. Hunderte gingen bereits an ihm vorüber. Manche geben ihm was zu essen, andere wechseln mal so ein bisschen Smalltalk, so ein paar Worte mit ihm. Und die meisten gehen aber einfach weiter. Auch die Freunde von Jesus sehen diesen Blinden. Doch ist ihr Blick für ihn ein ganz anderer als der von Jesus. In den Augen von diesen 12 Studenten, die Jesus so 3 Jahre lang begleitet haben, ist dieser Mensch hier, dieser Kranke am Fuß des Tempelbergs, ein Objekt theologischer Spekulationen. Hey Jesus, tuscheln die jetzt mal so untereinander. Hey Jesus, hast du den Typ da auch gesehen? Ah, dieser Blinde da, der ist schon lange hier, schon seit vielen Jahren, weißt du, der kam bereits blind auf die Welt. Aber jetzt sag doch mal, Jesus, wir haben da mal eine Frage. Ihr kennt das vielleicht aus eurer Schulzeit. Wenn man so den Lehrer fragt, ich habe da mal eine Frage. Und wir wussten genau, welche Fragen wir welchem Lehrer stellen mussten, dass wir uns für den Rest der Stunde ganz entspannt zurücklehnen konnten und der erzählt von seinem Thema. Und so war das hier. Jesus, wir haben da mal eine Frage. Wir haben gelernt, dass Krankheit eine Folge von Sünde ist. Jetzt erzähl uns doch mal, wenn der schon blind auf die Welt kam. Ist das die Schuld seiner Eltern? Oder ist das vielleicht ein vorgeburtlicher Sünder? Wow, haben wir intellektuelle Frage hier. Das hat ja tatsächlich irgendwas. Mann, das wäre ein Thema für irgendwelche hochbegabten Theologen für ihre Dissertationsarbeit, um dann am Ende einen Lehrstuhl anzustreben. Das hat nun wirklich absolutes Niveau. Wir könnten uns über diese Frage der Schuld wahrscheinlich stundenlang unterhalten hier. Wenn uns diese Frage nicht so naheliegen würde. Ich glaube, die kennen wir mehr, als wir zunächst mal uns eingestehen. Geht es euch nicht oft auch so, dass wir uns lieber über andere Leute und deren vermeintliche Probleme unterhalten, als mit ihnen persönlich? Im Vorbeigehen sehen wir Menschen und basteln so ganz insgeheim an unseren Diagnosen. Oh, der hatte bestimmt eine schwierige Kindheit. Oder die hatten ein Problem in ihrer Gottesbeziehung. Oder der definiert sich nur über seine Leistung. Oder die kann nur nicht loslassen. Oder der steht sich doch durch seinen Perfektionismus immer selber im Weg. Oder so wie es hier in dieser Küche aussieht, hat er doch bestimmt ein Messi-Problem. Kennt ihr das auch, solche Fertigdiagnosen? Aus der Ferne, an der Oberfläche, aber sehr wichtig. Nun mal ganz abgesehen davon, dass die meisten dieser Diagnosen falsch sind, halte ich es für sehr unangebracht, die Menschen auf diese Weise zu betrachten und sie in irgendwelche selbstgemachten Schubladen zu stecken. Wir haben nicht das Recht, Menschen als Objekte irgendwelcher Spekulationen zu missbrauchen, um unsere vermeintliche Menschenkenntnis oder theologische Kompetenz unter Beweis zu stellen. Oder auch nur darum, sei es drum, dass wir uns selber wichtig machen und uns in der Situation auf jeden Fall mal gut und selbstgerecht fühlen. Wir haben nicht das Recht dazu. Das war der Blick der Jünger. Theologische Spekulation. Jesus geht ganz anders an diesen Fall heran. Wobei, ein Fall ist es von ihm zu keinem Zeitpunkt gewesen. Es ist ein Mensch und kein Fall. Jesus sieht diesen Menschen und er sieht das, was Gott mit ihm vorhat und aus ihm machen kann. Er sagt hier, Gottes Werke sollen sichtbar werden an diesem Menschen. Und er stellt den Jüngern gegenüber fest, an ihm sollen sichtbar werden, was Gott zu tun vermag. Er verlässt sofort diese theoretische Diskussion und die Frage der Schuld lehnt er völlig ab. Die stellt sich für ihn hier überhaupt nicht. Es ist weder seine Schuld noch die Schuld seiner Eltern. Punkt aus, Diskussion beendet. Viel wichtiger ist es für Jesus, deutlich zu machen, Gott hat mit diesem Menschen was vor. Keiner ist aufgrund seiner Krankheit oder Behinderung oder Sünde für Gott unbrauchbar. Gott verfolgt mit jedem eine gute Absicht und darum geht es hier. Wir merken diesen riesengroßen Unterschied, der auch in unserem Miteinander, in einer Gemeinde oder darüber hinaus im zwischenmenschlichen Bereich überhaupt unvorstellbar befreiend sein könnte. Da werden nämlich die Menschen nicht mehr festgelegt auf ihr Verhalten oder ihre Vergangenheit oder ihre Probleme oder ihre Sünde, das was alles schiefgelaufen war. Bei Jesus werden die Menschen immer unter diesem Gesichtspunkt betrachtet, was kann Gott aus dir machen? Oder wie er sagte, an dir soll sichtbar werden, was Gott zu tun vermag. Diese Betrachtungsweise, die in die Zukunft gerichtet ist, diese Betrachtungsweise eröffnet uns allen in der Gemeinde Raum zur Veränderung, weil wir eben nicht abgestempelt sind. Raum, in dem wir alle staunen können, was Jesus tun kann. In dem wir staunen können, wie mächtig unser Gott ist. Raum, in dem Gemeinschaft entstehen kann, auf einer gesunden Demut. In dem wir uns vor Augen führen, wenn Jesus das bei diesen Menschen hinkriegt, dann kommt er doch bestimmt auch mit mir klar. Wie ganz anders beginnt ein Tag, wenn wir uns diese Betrachtungsweise von Jesus vor Augen führen. Was kann er alles aus diesem meinen Tag tun? Jesus, ich bin müde. Aber lass mich darüber staunen, was du mit meiner Müdigkeit machen kannst. Jesus, ich bin krank. Aber ich danke dir dafür, dass du etwas mit mir anfangen kannst. Jesus, ich bin schuldig geworden. Aber danke, dass du mir Zukunft schenkst. Jesus, ich bin traurig. Aber auch froh, dass du mir beistehst in meiner Traurigkeit. Oder auch andersrum. Jesus, ich bin glücklich und könnte die Welt umarmen. Aber danke dafür, dass du mir auch damit zeigen möchtest, was du tun kannst. Jesus, egal wie es mir heute geht, lass mich und die Menschen in meinem Umfeld sehen, was du tun kannst. Deine Werke. Mein Tag gehört dir, mein Geliebter. Da verändert sich sehr viel durch diese Betrachtungsweise, wie Jesus den Menschen sieht. Und noch ist überhaupt nichts Spektakuläres hier passiert bei diesem Blinden. Jesus hat den Menschen einfach nur angeschaut. Seinen Freunden hat er einen wichtigen Satz ins Album geschrieben, zeigt, wo die Grenzen sind. Und trotzdem ist diese Situation bereits völlig auf den Kopf gestellt. Aber damit endet dieses Ereignis nicht. Jesus geht jetzt nicht einfach weg, weil er sich daran erinnert, oh, da kommen die Juden und haben Steine dabei und die wollen mich umbringen. Ich muss jetzt schnell ab durch die Mitte. Nee. Jesus bleibt. Er bleibt ganz bei den Blinden, ihm völlig zugewandt. Er kündigt nicht nur an, was er alles tun kann, er tut es auch. Jesus möchte, dass jeder sehen kann, was Gott zu tun vermag, auch bei diesem blinden Menschen. So hat er es seinen Freunden erklärt. Und hier bei den Blinden soll das geschehen. Es soll sichtbar werden, was tun kann. Und bei den Blinden soll es so aussehen, dass er nämlich geheilt wird. Das muss nicht immer so sein. Wir hatten es beim letzten Mal schon festgestellt, dass so eine wunderbare Heilung sogar eher die Ausnahme darstellt, auch in der Wirksamkeit von Jesus. Aber hier ist es dran. Dieser Mensch soll selber mit eigenen Augen sehen können. Zum ersten Mal in seinem Leben. Er soll selber sehen können, was Gott an ihm tun kann. Der blinde Mann, der bislang nur Dunkelheit kannte, soll das Licht sehen. Jesus sehen, das Licht der Welt. Ich finde es im weiteren Verlauf äußerst interessant, wie Jesus hier weiter vorangeht mit dieser Situation, mit diesem Menschen, der als Blinder bereits geboren war. Und wir merken, Jesus macht es bei solchen Begegnungen jedes Mal anders. Es gibt da bei ihm überhaupt keine Schablone, wie er bei Heilungen oder ähnlichen Ereignissen vorgeht. Niemals soll nämlich Jesus Methode einer Heilung als magische Handlung kopiert werden können. Also behaupten ja manche, Handauflegung, das ist es. Handauflegung ist deutlich wirksamer als ohne Berührung für irgendeinen Menschen. Oder bestimmte Worte müssen es sein, bestimmte Formeln, die gebraucht werden oder vielleicht sogar vermieden werden sollen. Einer von diesen Scharlatanen mit Namen Bill Johnson, kennt er oder kennt er ihn nicht, ist völlig egal, der hat sogar einen ganzen Fahrplan für Heilungen zusammengestellt. Wie man vorgehen soll, quasi eine Bedienungsanleitung, da ist Jesus so eine große Heilungsmaschine und jetzt geht man folgendermaßen vor. Und unter keinen Umständen sollt ihr bitteschön beten, dass Gottes Wille geschehe, sagt Bill Johnson. Wenn bei 1000 geheilten, so sagt er, ist ihm noch niemals begegnet, dass einer durch solch ein Gebet nach Gottes Willen gesund wurde. Scharlatan. Völliger Humbug. Und wir merken, wie weit der von Jesus weg ist mit dieser Haltung. Jesus ist eben keine Heilungsmaschine, wo es nur um die richtige Bedienung geht. Ich möchte es mit dem krassen Beispiel vergleichen. Eine gesunde Frau kann meinetwegen im Verlauf ihres Lebens ungefähr 20 Kinder zur Welt bringen. Aber das gibt dem Mann kein Recht auf jährlichen Nachwuchs. Sie kann, aber er hat kein Recht. Sie ist eben keine Maschine. Es geht bei Jesus niemals um die richtige Bedienung. Er macht, wie er will und wann er will und mit wem er will. Und bei den Blinden damals benutzt er Spucke und Dreck. Bis heute diskutieren die Theologen darüber, was er mit dieser Handlung beabsichtigt hat, dass er das gerade so macht, in den Staub spuckt und Brei macht und den in die Augen streicht. Es gibt verschiedene Theorien darüber, aber Jesus selber liefert hierfür keine Erklärung ab. Sollen sich doch andere die Köpfe darüber einschlagen? Ist doch ihm völlig egal. Es geht ihm um den Menschen. Nicht die Methode, nicht die Heilung steht im Vordergrund und im Fokus, sondern der Mensch. Und bei diesem Menschen nimmt er Spucke und Staub, bei einem anderen nimmt er Laserstrahlen für eine Augenkrankheit, bei einem anderen nimmt er eine Spenderniere, bei einem anderen nimmt er Therapien, bei einem anderen Medikamente. Das macht doch er, wie er will. Immer steht bei ihm der Kranke im Vordergrund. Er gibt ihm seine ungeteilte Aufmerksamkeit und ist ganz für ihn da. Dass die jüdischen Theologen ihn mit Steinen verfolgen, zählt für ihn jetzt überhaupt nicht mehr. Dass die Freunde im Hintergrund über die Krankheit und Schuld diskutieren, ist ihm doch völlig egal jetzt. Hier ist ein Mensch und für den ist Jesus ganz da. Es gibt nichts Wichtigeres als diesen Menschen. Und mit allem, was er tut und sagt, bringt er zum Ausdruck, dass dieser Mensch von Gott unendlich geliebt ist. Der Blinde hat nun zwar ein dreckiges und verschmiertes Gesicht, aber auf diese Weise kam er mit der Liebe Gottes in Berührung. Er trägt die Zuwendung Gottes in seinem Gesicht. Und mit diesem dreckverschmierten Gesicht schickt Jesus den Blinden nun durch die ganze Stadt zum Teich Siloa. Seit dem Jahr 2004 kann man diesen Teich durch Ausgrabungen auch ziemlich genau lokalisieren, wo wir das Ganze uns vorstellen können. Hier sind mal ein paar Bilder dabei. Also hier unten ist der Teich Siloa, da oben sind die Mauern des Tempels zu erkennen. Und jetzt hat Jesus den Mann da oben runtergeschickt, Moment mal, da oben runtergeschickt von ungefähr hier, einige Treppenstufen runter, hier rein, kommt rein in die Halle und dann Treppen runter bis zum Wasser. Hier sind mal ein paar Bilder von Ausgrabungen, wie es heute im Moment aussieht. Hier kann man hier schön entdecken, das sind die Stufen runter, wo man zum Teich kommt. Und die, hier noch besser zu erkennen, das sind die Stufen zum Teich und hier drin ist der Teich. Und die Archäologen hoffen nun, dass ihnen die Erlaubnis zuteil wird, auch weiter an diesem Teich auszugraben, denn genau hier, das war jetzt zu früh, genau an der Stelle ist nämlich der Obstgarten der griechisch-orthodoxen Kirche in Jerusalem. Und ob die den hergeben, das ist noch nicht so ganz ausdiskutiert. Früher dachte man, jetzt wieder weiter, früher dachte man, das hier wäre der Teich Siloa. Seit 2004 hat man gemerkt, der ist 50 Meter weiter unten im Südosten zu finden. Man kann sich das ungefähr, nächsten Bild, so vorstellen, so sah der ungefähr aus. Hier sind diese Felswände und dann diese Teichanlage, wo es hier mit den Stufen runtergeht und hier drin, zwischen diesen Obstbäumen, da ist ungefähr der Teich zu finden. Aber auf der nächsten Folie können wir erkennen, was das von der Strecke war. Hier hat sich das ungefähr abgespielt in irgendeiner Seite dieser Mauer und Jesus schickt den nun dreckverschmiert und immer noch blind durch die Fußgängerzone durch über alle Treppen hinweg an Leuten, die schwere Taschen tragen, die ihm entgegenkommen und Kinder und alles Mögliche runter bis zu diesem Teich. Er hätte auch anders machen können. Sagen, guck mal, der Nachbar hat eine Schüssel gerade vorm Haus. Nimm die oder der Aquariumwasser oder sonst irgendwas. Warum dieser weite Weg runter bis zu diesem Teich? Was für eine Herausforderung. Und wie geht es den Blinden auf diesem Weg? Welche Fragen gehen ihm durch den Kopf? Überwiegt bei ihm die Hoffnung, gesund zu werden? Oder eher die Sorge um das Gespött der Leute, so wie der rumläuft? Wir wissen überhaupt nichts darüber. Aber er geht. Und das ist das Entscheidende. Er nimmt diese Herausforderung von Jesus, den Weg durch die Stadt durchzugehen, bis zum Teich, er nimmt sie an. Er überwindet manche Vorbehalte. Wer ist denn das? Was ist das für ein Rabbi mit dieser seltsamen Heilungsmethode? Er überwindet diese Vorbehalte. Er überwindet all die Treppenstufen. Er überwindet die lachenden Passanten, die ihm entgegenkommen. Er überwindet die Versuchung umzudrehen, um im nächsten Haus nach dem Schluck Wasser zu fragen, um sich den Brei da wegwischen zu können. Er überwindet die Angst vor all dem Neuen, das auf ihn zukäme, wenn er denn geheilt würde. Er gehorcht Jesus und nimmt die Herausforderung an, ohne zu wissen, was das soll. Er will bereit sein für die Werke, die Gott an ihm tun möchte. Er will auch, dass es sichtbar wird, was Gott tun kann. Und dann war ihm das alles wert. Und wenn er es selber mit eigenen Augen dann auch betrachten könnte, was Gott mit ihm getan hat, dann wäre das die Krönung. Und so tastet er sich vorsichtig den Mauern entlang, die Treppen hinunter, bis er zum Wasser kommt. Mit beiden Händen wäscht er sich den Schmutz vom Gesicht. Und er kann sehen. Zum ersten Mal sieht er die Bilder, die zu den Geräuschen gehören. Er sieht den Himmel und die Menschen. Er sieht, was Gott zu tun vermag mit seinen eigenen Augen. Ich persönlich weiß nicht, was deine nächsten Schritte sind, die dich Jesus schickt. Ich weiß nicht, wo dein Teich Siloa ist, an dem Jesus dich haben möchte. Ich weiß nicht, worin er dich herausfordert, um dir zu zeigen, was Gott zu tun vermag in deinem Leben. Und ich weiß nicht, was es dich für Überwindung kostet, dich auf den Weg zu machen, dorthin, wo Jesus dich haben möchte. Dreck verschmiert, blind. Ich weiß nur eins, wenn Jesus dich schickt, ist es immer das Beste zu gehen. Ihr kennt eure Situation. Ihr kennt die wunden Punkte in eurem Leben. Wo ihr den Einfluss von Jesus braucht, dass seine Werke sichtbar werden, was er aus euch und mit euch tun kann. Ich möchte uns als Überleitung zum Abendmahl gemeinsam eine Zeit der Stille anbieten, wo jeder persönlich mit Jesus reden kann und sagen kann, Jesus, das ist meine Krankheit, darunter leide ich. Das ist mein Wunderfleck, meine Blindheit in meinem Leben. Ich möchte, dass du hier selber den Finger drauf legst. Dass du auf deine Art und Weise, so wie du das haben möchtest, Veränderung schaffst. Ich bin offen dafür, egal wie du es machst, ich bin offen dafür, diese Schritte zu gehen. Im Gehorsam auf dich voranzugehen. Jesus, ich möchte mein Leben in deine Hände legen. Nehmen wir diese Momente, um mit Jesus das alles durchzusprechen. Und wem es eine Hilfe ist, mit einem Menschen darüber zu reden, könnt ihr gleich im Anschluss hier vorne in die ersten Reihen sitzen. Da sind Mitarbeiter vorbereitet darauf, um mit euch ganz kurz zu reden und vor allem zu beten, um gemeinsam das vor Jesus zu bringen, was euch auf dem Herzen liegt. Aber zunächst mal einige Momente der Stille, wo jeder ganz still in den Dialog mit Jesus treten kann, um zu beten, wo möchtest du mich haben? Was möchtest du, dass ich dir offenlege? Herr, wohin sonst sollten wir gehen? Wo auf der Welt fänden wir Glück? Niemand und nichts kann uns so viel geben. Nur du bist des Lebens Glück. Jesus, vielen Dank dafür, dass du so persönlich mit jedem Einzelnen von uns umgehst. Dass jeder Einzelne von uns dir so unmittelbar auf dem Herzen liegt. Dass du uns wirklich schon morgens am Rand des Bettes erwartest. Dass du mit uns den Tag bestreiten möchtest, egal wie wir uns fühlen, wie es uns geht und was uns an Sorgen auf dem Herzen liegt. Du gehst mit. Und du kennst als Einziger diese wunden Punkte in unserem Leben, die Krankheit, die Schuld, die Sorgen und all das, was uns beschwert und die Hoffnung in dich zurückdrängt. Und wir möchten dich jetzt darum bitten, dass du bei jedem Einzelnen deinen heilenden und wohltuenden Finger auf diese Stellen legst. Dass du uns anrührst, jeden an seinen Punkt. Und dass du uns ermutigst, auch diese Schritte zu gehen, diese Herausforderung, wie du uns zumutest, anzupacken, im Glauben an dich Schritte zu wagen, mit dir und auf dich zu, dass sich alles um dich dreht. Lass dieses Abendmahl dazu dienen, lieber Herr, dass diese Verbindung zu dir tiefer wird oder erstmalig überhaupt zustande kommt, dass wir in dem Brot und in dem Saft dich selber in unser Leben aufnehmen, dass du dich ausbreiten kannst und ausweiten kannst, mehr Einfluss bekommst und wir alle miteinander glücklich darüber werden, dass du in unserem Leben bist. Lass das geschehen und dieses Wunder an jedem Einzelnen von uns wahr werden. Amen.